Ja, lob den Herrn. Es ist schon was Besonderes, in dieser Weise zusammenzukommen. Wir merken das. Wichtig ist, dass der Herr zu uns reden kann, dass er in uns reden kann und dass er durch uns und unter uns sprechen kann. Ja, wir leben von dem Sprechen unseres Gottes. Ja, es ist nicht, dass wir irgendwie nur Wissen ansammeln wollen oder austauschen wollen, sondern wir möchten, dass Gott zu uns spricht. Und ich denke, er wird auch in diesen Tagen zu uns sprechen. Also die Überschrift heißt jetzt für diese Tage hier, für die Versammlungen, damit wir alle eins seien, wie der Vater und der Sohn eins sind. Diese Überschrift, die wir haben, die ist ein Zitat aus Johannes 17. Johannes 17, da ist ein Abschnitt da, den lesen wir den Vers mal, die Verse mal vor. Die stehen in der Gliederung ganz oben unter dem Titel Johannes 17, Vers 21 bis 23. Das sind ganz bedeutsame Verse. Ich denke, es ist für uns allen klar, oder es wird klar, wenn wir diese Verse lesen, dass es um die Einheit geht. Ja, dass sie alle eins seien. Das ist nicht nur ein Thema hier. Man muss es ein bisschen mal im Zusammenhang sehen. Ich sage es mal für die, die es vielleicht noch nicht so lange gläubig sind oder das, ja, die jungen Geschwister. Ich finde es alles gut, nochmal uns daran zu erinnern. Dieses Kapitel, Johannes 17, das ist ein Gebet, was Jesus zum Vater betet. Und zwar kurz bevor er ans Kreuz geht und stirbt. Eigentlich müsste man das ganze Kapitel lesen. Überlasse ich jetzt euch heute Abend und morgen, wenn ihr Zeit habt, lest mal das ganze Kapitel. Aber im Zentrum möchte ich diese Verse jetzt herausgreifen. Es ist eine Bitte, die Jesus hat. Also er hat sein ganzes Werk vollendet. Er sagt am Anfang von dem Kapitel, ich habe das Werk, Vater, das Werk, das du mir gegeben hast, habe ich vollendet. Es ist vollendet. Aber jetzt hat er in seinem Herzen noch eine Bitte an den Vater, ein Gebet. Man sieht etwas von dem innigsten Wunsch, der im Herrn noch ist. Ja, das ganze Werk, das der Herr Jesus vollbracht hat, ist mit einer Zielrichtung. Und das bringt er jetzt zum Ausdruck. Er sagt, ich habe dieses Werk vollendet, aber Vater, ich bitte dich, dass jetzt in einem neuen Abschnitt es auch Anwendung findet, dass dieses Werk weitergeht. Wo soll dieses Werk hineinmünden? Wir haben die Verse gelesen, dass sie alle eins sind, die an mich glauben. Dass alle, wie wir zu Jesus Christus gehören, durch den Glauben an ihn, wir alle sollen eins sein. Das ist das Gebet, die Bitte von Jesus. Das ist ihm so wichtig. Dafür hat er das ganze Werk getan. Und ich bin mir nicht sicher, wie sehr das auch in unserem Bewusstsein ist, unter uns Christen. Vielleicht denken wir, das ganze Werk hat Jesus getan, damit wir nicht verloren gehen. Damit wir nicht in die ewige Verdammnis kommen. Ja, auch. Aber da ist noch ein größeres Anliegen dahinter. Ja, der Herr Jesus betet nicht und sagt zum Vater, Vater, ich bitte dich, jetzt mein Werk ist vollbracht, jetzt bitte ich dich, dass diese, die an mich glauben, nicht verloren gehen. Das ist jetzt hier nicht sein Gebet. Das ist gewiss und sicher. Dafür muss er nicht beten und bitten. Sein Werk ist vollkommen, es ist so wirkungsvoll. Aber es gibt einen anderen Punkt, der geht nicht automatisch. Ja, da braucht es die Bitte von Jesus an den Vater, und zwar, dass sie alle eins sind. Also, ich finde, das ist wunderbar. Und diese Einheit in dem Vers 23 heißt es, dass sie sogar in eins vollendet werden. Das heißt, jetzt gibt es noch ein Werk, das vollendet werden muss. Jesus hat sein Werk auf der Erde vollendet. Und das ist eine Basis, damit jetzt etwas anderes vollendet wird. Ich sage mal, ein weiteres Werk. Und dieses weitere Werk ist unsere Einheit untereinander. Und das ist kein Selbstläufer. Und das sehen wir unter uns Christen. Wer sind so sehr mit uns selbst beschäftigt, dass wir gar kein Empfinden haben für das, was im Herzen von Jesus ist. Wir denken immer nur, es geht um uns. Aber in diesem Kapitel hier, Kapitel 17, da geht es um das, was im Herzen von Jesus ist. Es hat mit uns zu tun, hundertprozentig. Aber es ist das Anliegen, was im Herzen von Jesus ist. Und das ist eine Bitte. Das ist ein Gebet. Ja, das ist kein Gebot, sondern ein Gebet. Das ist kein Gebot. Jetzt seid alle eins. Ja, vielleicht sehen wir das so. Ja, wir machen es manchmal so. Wir sollen alle eins sein. Aber Jesus, ja, es ist, formuliert das nicht als ein Gebot an uns Gläubige, sondern als eine Bitte an den Vater. Es ist an den Vater gerichtet. Bitte, Vater. Ich bitte für sie. Also, er hat so ein großes Anliegen dafür. Und wir wissen, es ist diese Einheit, um die es hier geht, die ist nicht so einfach. Die ist hart umkämpft. Und der Feind versucht alles, um das zu zerstören oder zu verhindern. Und wenn er es nicht verhindern kann, versucht er es irgendwie zu beeinflussen. Ja? Weil das sehr viel mit Gottes ewigen Plan zu tun hat. Es geht um diese Einheit, um die wir heute und auch in diesem Wochenende ein bisschen mehr Gemeinschaft haben wollen, anschauen wollen. Was ist denn das für eine Einheit, um die es hier Jesus geht? Wofür bittet er denn? Er sagt ja nicht nur, dass sie alle eins seien, sondern er konkretisiert das ja auch. Ja, der Herr formuliert es, ich sag mal, er formuliert es aus. Ja, es ist nicht nur, dass ihr alle eins seid, Punkt. Ja, es gibt viele Arten von eins, um eins zu sein. Auch unter uns Christen. Ja, ich habe mein Werk, du hast dein Werk, also wer jetzt hier mein Werk unterstützen will, wir sind alle eins. Ja, oder eine Bibelauslegung, wer die auch so vertritt wie ich, dann sind wir eins. Aber was ist mit denen, die es nicht machen? Die Einheit, über die es hier geht, ist eine andere. Dass wir alle eins sind, so wie. Was ist das für eine Einheit? So wie du, Vater, in mir und ich in dir. So wie. So eine Einheit. Ja, es ist, ja, etwas Besonderes. Ich möchte sagen, hat einen hohen Stellenwert und auch ein hohes Niveau. Und doch ist es machbar. Es kann Wirklichkeit sein. Und wir haben es erfahren und wir wollen mehr davon erfahren. Ja, wir möchten mehr von dieser Einheit kennenlernen. Ja, die Einheit, die im Herzen Gottes ist, für die der Herr Jesus sein Werk auf dieser Erde vollbracht hat. Und alles, was im Kapitel 17 hier beschrieben wird, mündet hin auf dieses Anliegen, dass wir eins sein können. Und ich weiß nicht, ob es allen gleich auffällt, aber mir ist es aufgefallen, alles, was hier beschrieben wird, was für die Einheit kommt, es kommt aus dem Vater heraus. Es ist nicht etwas, dass wir etwas schaffen sollen für den Vater oder für Gott. Oder dass wir etwas für den Herrn Jesus tun sollen. Jetzt machen wir ein Werk, eine Einheit. Ja, ein Einheitswerk. Wir können vieles machen, aber das wird nicht oder niemals das sein, wofür Jesus hier in diesem Abschnitt betet. Dies ist eine Einheit, die aus dem Vater herauskommt. Er sagt, er hat die Herrlichkeit, die der Vater hat uns gegeben. Er hat das Wort, was vom Vater kommt, uns gegeben. Er hat den Namen, der vom Vater kommt, uns gegeben. Ja, alles kommt vom Vater, gibt er uns mit diesem Ziel, damit wir eins sind. Die Quelle ist der Vater. Also diese Einheit kommt nur aus dem ewigen Leben, was beim Vater ist und im Sohn uns erschienen ist und heute durch den Geist in uns hineinkommt. Deswegen fängt das Kapitel 17 noch an mit dem ewigen Leben, dass wir dieses ewige Leben erkennen. Und wenn die Bibel hier vom ewigen Leben spricht, sie bezieht sich nicht auf etwas Zukünftiges, was erst kommen wird, sondern sie bezieht sich auf das Leben, was von der Qualität her ewig ist, ohne Anfang und ohne Ende, unzerstörbar. Und dieses Leben möchte Gott in uns hineinbringen. Und wenn wir dieses Leben erfahren und dieses Leben in uns Raum gewinnen, dann wird diese Einheit hervorkommen können. Es geschieht über dieses Leben. Und wenn wir diese Einheit nicht haben unter uns, dann ist es nur ein Zeugnis davon, dass wir Mangel an der Erfahrung von diesem Leben haben. Wir haben vielleicht viele Lehren, wir haben vielleicht richtige Lehren, die sind korrekt, aber diese Lehren, die wir haben, die Einheit hervor, es wird nicht gehen. Ja? Diese Einheit hat ein anderes Niveau, eine andere Qualität. Wir brauchen die Wirklichkeit unseres lebendigen Gottes. Herr, zeige uns mehr von dieser Einheit. Und ich möchte anfangen hier, habe ich geschrieben, mit der Herrlichkeit, Gottes Herrlichkeit erkennen. Dieses Wort Herrlichkeit kommt hier öfter vor in diesem Abschnitt. Und ich möchte nochmal Vers 22 hier jetzt herausheben. Und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, damit sie eins seien, wie wir eins sind. Die Herrlichkeit. Also für mich heißt das, wenn wir die Herrlichkeit nicht haben, haben wir auch Schwierigkeiten mit der Einheit. Ja, wir werden gleich vieles haben, wie gesagt. Wir werden auch vielleicht korrekt sein. Aber das reicht nicht aus. Wir brauchen diese Herrlichkeit. Wir brauchen die Herrlichkeit Gottes, um eins sein zu können. Und ich meine, ich rede das zu uns, die wir im Gemeindeleben sind. Ich rede das nicht zu irgendwelchen, vielleicht Christen in irgendwelchen Gruppen, zerstreut sind, in Zerspaltungen sind. Dass wir für die Einheit uns hingegeben haben und immer noch hingeben. Ja, meine Frage ist, Herr, was haben wir für eine Einheit? Ist das diese Einheit? So, wie wir eins sind. Also bei meinem Empfinden, ich meine, jeder muss für sich selber schauen. Ja, und jeder an seinem Ort. Es ist nichts Theoretisches. Was ich möchte nicht eine Mitteilung geben über Theorien, über eine Theorie über Einheit. Jetzt schauen wir einfach uns an unserem Ort, wo wir sind. Und ich denke, es gibt noch viel, ich weiß jetzt nicht, wie das die Übersetzer übersetzen würden, ich würde im Deutschen sagen, es gibt noch viel Luft nach oben. Es gibt noch viel Entwicklungspotenzial. Also ich denke, Herr, bring uns noch weiter in diese Einheit hinein. Ja, Einheit mit allem. Und da diese Herrlichkeit so wichtig ist, möchte ich anfangen, etwas von der Herrlichkeit nochmal beschreiben. Ich habe mehr so eine Einleitung heute Abend für diese ganze Zeit. Ich möchte kurz einen Überblick geben und ich denke, in den nächsten Versammlungen werden die Brüder, die mitteilen, weiter da hineingehen, in die Einzelheiten hineintauchen. Aber als erstes steht die Herrlichkeit Gottes. Und die Herrlichkeit Gottes, die Gott uns gegeben hat. Also ich denke manchmal, die Herrlichkeit, denke ich manchmal, ist ein Ergebnis erst am Ende. Wenn alles perfekt ist, wenn alles vollkommen ist, wenn alles ausgerichtet ist, dann kommt die Herrlichkeit hervor. Aber hier in Johannes 17 ist mir aufgefallen, diese Herrlichkeit ist die Basis. Die Herrlichkeit ist am Anfang. Sogar ist es eine Herrlichkeit, in Vers 5 heißt es, die schon war, ehe die Welt war. Eine Herrlichkeit vor Grundlegung der Welt. Und es fängt an, Jesus sagt, Vater, ich danke dir für die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast. Verherrliche mich in dieser Herrlichkeit. Und später sagt er, die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben. Und dann später in Vers 24 heißt es nochmal, ich möchte, dass sie alle Zeit bei mir sind, damit sie meine Herrlichkeit sehen. Oh, Herr Jesus, lob den Herrn, es gibt Herrlichkeit. Es ist Herrlichkeit vorhanden. Diese Herrlichkeit, die möchten wir weiter anschauen und ergreifen. Und diese Herrlichkeit wirkt mehr Einheit unter uns. Und diese mehr Einheit unter uns lässt diese Herrlichkeit noch weiter offenbar werden. Lässt offenbar werden, was Gott uns in Jesus Christus schon gegeben hat. Weißt du, Gott hat alles schon bereitet, aber er möchte es offenbar werden lassen. Die Herrlichkeit ist da, ja, aber sie möchte offenbar werden können. Dazu braucht er uns. Es ist nicht, dass wir erst etwas schaffen und dann kommt die Herrlichkeit dazu. Nein, wir leben, ich mal so sagen darf, wir leben aus dieser Herrlichkeit heraus. Und ergreifen uns immer mehr und es wird immer mehr offenbar. Gott möchte Herrlichkeit offenbar werden lassen. Ich habe in Punkt 1 hier genannt, Gott möchte sich offenbaren. Das ist eigentlich der ganze Hintergrund. Gott möchte sichtbar werden. Das ist eigentlich Gottes Anliegen. Also Gott ist unsichtbar. Ja, aber er möchte sichtbar werden. Er möchte sich offenbaren. Und wenn immer etwas von Gott offenbart wird, wenn immer etwas von Gott sichtbar wird, wird doch immer Herrlichkeit sichtbar. Mit Gottes Erscheinen oder mit Gottes Offenbarwerden kommt Herrlichkeit. Kannst du nie trennen. Ist Gott da, ist Herrlichkeit da. Ja? Und wenn er sich nur ein bisschen zeigt, ist Herrlichkeit da. Ja? Gott, der unsichtbare Gott, möchte zum Ausdruck kommen, möchte sich offenbaren und sichtbar werden. Und dieses, wie Gott das macht, sehen wir in der ganzen Schrift. Ich möchte nicht die ganze Schrift jetzt durchgehen, aber ich möchte trotzdem einen Überblick kurz skizzieren. Diese Herrlichkeit Gottes, die sichtbar wird, sie fing an schon mit der Schöpfung Gottes. Es war ganz am Anfang. Ich habe die Verse genannt hier in Römer 1 in der Gliederung. Wir kennen diese Abschnitte. In Römer 1 beschreibt Paulus, dass es Menschen gibt, die Gott nicht annehmen wollen als den lebendigen Gott, sondern lieber irgendwelchen Götzen anhängen wollen. Und Gott sagt, und Paulus sagt das über Gott in Vers 19, Römer 1, Vers 19 lese ich mal. Denn das, was man von Gott erkennen kann, ist unter ihnen sichtbar, weil Gott es ihnen sichtbar gemacht hat. Denn sein unsichtbares Wesen, das seit der Schöpfung der Welt wahrgenommen wird, an seinen Werken, seine ewige Kraft und Göttlichkeit, ist klar zu sehen, sodass sie keine Entschuldigung haben. Ja, dann Vers 23 heißt es dann über die Leute dort. Und sie haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit der Gestalt eines Bildes vom vergänglichen Menschen und von Vögeln und so weiter. Paulus beschreibt hier, dass man an der Schöpfung etwas von der Herrlichkeit Gottes erkennen kann. Das ist der Anfang. Gott hat was geschaffen, er hat das Universum geschaffen. Und an dieser Schöpfung Gottes, das ist sein Werk äußerlich, und an dieser Schöpfung kann man etwas von der Herrlichkeit Gottes, vom Wesen Gottes sehen. Ich habe geschrieben, ein Zeugnis wird offenbar. Ah, ich sollte das vielleicht nochmal ganz kurz als Einschub noch erwähnen. Zeugnis, jemand hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass dieses Wort, Gottes Zeugnis, vielleicht gar nicht so ein Begriff ist für viele. Was ist damit gemeint? Gottes Zeugnis, das Zeugnis Gottes. Überhaupt Zeugnis. Ich denke, das ist wichtig, wenn wir darüber reden. Erst einmal Zeugnis. Ich glaube, wir kennen alle Zeugnisse. Irgendwo hat jeder schon mal mit Zeugnissen zu tun gehabt. Ja, mindestens in der Schule. Es geht weiter. Ne? Du machst irgendwo eine Ausbildung, kriegst auch ein Zeugnis. Du hast eine Arbeit gemacht, wechselst die Stelle, kriegst ein Arbeitszeugnis. Also es gibt viele Arten von Zeugnissen, aber die haben alle etwas gemeinsam. Sie geben Auskunft über dich, wer du bist. Über deine Fähigkeiten, was du kannst, wie du mit Dingen umgehst, wenn es Arbeitszeugnis ist, wie du dich bewegst, deinen Kontakt mit den Mitmenschen und so weiter. Ja, da gibt es so vieles, was dann drin steht, und wer das liest, der weiß etwas über dich, oder er meint, etwas über dich zu wissen. Aber das ist ja nur ein Schatten. Das ist jetzt nicht das beste Beispiel, aber das ist ein Zeugnis. Ja, das Zeugnis gibt Auskunft, wer du bist. Über deine Fähigkeiten, deine Leistungen, ja? Und Gott, Gottes Zeugnis, er möchte sichtbar werden. Er braucht etwas, dass man ihn kennenlernt. Ja, so ein Zeugnis, so ein Schulzeugnis wirklich, das ist ja wirklich kein Vergleich zu dem, worüber ich rede. Das ist ja, ganz vieles lesen und doch sagt es überall nichts aus. Aber es gibt noch andere Zeugnisse, ja. Du schaffst ein Werk und in deinem Werk kommt all deine Fähigkeit zum Ausdruck. Das bezeugt etwas von deinem Können. Es kommt etwas von dem zum Ausdruck, was in dir ist, wie du denkst, wie du fühlst, was du vorhast. Und Gott möchte das auch. Er möchte etwas zum Ausdruck bringen, dass man erkennt, an dem Zeugnis erkennt, wer er ist, wie fähig er ist, wie großartig er ist, wie er denkt, wie er fühlt, was er meint, was er vorhat. Er möchte nicht im Verborgenen bleiben. Er möchte, dass man ihn kennt. Und dazu braucht es etwas. Wie lernen wir ihn kennen? Wenn es kein Zeugnis gibt, dann haben wir nur viele Vorstellungen über Gott. Wir haben viele Meinungen über Gott. Haben viele Konzepte über Gott. Aber das ist nicht sein Zeugnis. Nur meine Meinung. Nur mein Konzept. Ja, Gott braucht nicht unsere Meinungen über ihn. Wer die beste Meinung und sagt, oh super, das nehme ich jetzt als Basis. Nein. Gott möchte ein Zeugnis haben, was ihn bezeugt, wie er wirklich ist. Was in ihm ist. Und dies kommt ein bisschen zum Ausdruck an der Schöpfung. Noch nicht ganz. Das ist der Anfang. An der Schöpfung bringt Gott etwas von seinem Wesen zum Ausdruck. Es ist ein Gott der Ordnung, es ist ein Gott des Lebens und im Zentrum der Schöpfung ist der Mensch. Also bei einem Bilde Gottes geschaffen, der Mensch. Wenn man in das kleinste Detail hineinschaut, in die kleinen, wie das alles zusammengefügt ist, die Schöpfung, die Atome, faszinierend, wie das alles zusammenhängt. Ja, man forscht lange, das ist noch immer noch viel zu forschen, man weiß immer noch nicht alles. Schaust du ins Universum nach draußen, faszinierend, diese Ordnung, die es gibt. Es bringt etwas von Gottes Werk zum Außen, wie er ist. Und dann das Leben auf der Erde. Es ist wunderbar. Und wenn ein kleines Rädchen irgendwo verstellt werden sollte, es kollabiert. Alles. Gott hat es so wunderbar geschaffen. Und ich muss sagen, ich bin immer wieder neu beeindruckt, wenn wir gewisse schönes Wetter haben oder einen Ausflug machen und dann sehen wir die Schöpfung und sagen, ah, guck mal, so herrlich. Wobei man sagen muss, diese Schöpfung, die wir bewundern, das ist die verdorbene Schöpfung, die durch den Fall Satans und den Sündenfall des Menschen, durch die Rebellion, die gegen Gott geschehen ist, ist die ganze Schöpfung mit hinein verwickelt worden. Und der Tod ist durchgedrungen und die Vergänglichkeit ist durchgedrungen. Ja, die ganze Schöpfung hat dieses Element der Vergänglichkeit, des Todes, der Rebellion. Und dennoch erkennen wir immer noch Herrlichkeit drin. Boah, wie gewaltig. Nicht wahr? Das ist nur ein kleiner Ausdruck. Kleiner Ausdruck. Und dann sehen wir in der weiteren Geschichte, wie Gott dann zu einzelnen Menschen kommt und zu ihnen direkt spricht. Wir lesen das in Noah, finden das in Abraham. Und bei Abraham heißt es, der Gott der Herrlichkeit erschien mir. Gott der Herrlichkeit erschien dem Abraham. So Gott spricht zu den Menschen. Und durch sein Sprechen bezeugt er, was in ihm ist. Er offenbart seine Gedanken. Die siehst du an der Schöpfung noch nicht so klar. Gottes Zeugnis wird konkreter. Er offenbart sich noch mehr. Was in seinem Herzen ist, was sein Wille ist, tut er Noah kund. Er spricht zu ihm. Tut er Abraham kund. Er spricht zu ihm. Später hat er ein Volk auserwählt. Und das Merkmal ist, Gott spricht zu diesem Volk. Und nicht nur spricht er wohnt unter ihnen. Er hat dort eine Bleibe. Ja, die Stiftshütte, später der Tempel. Und er, sein Wort, noch die Gebote, die 10 Gebote, die er hat, kommen in die Lade des Zeugnisses. Und dort ist die Cherubim der Herrlichkeit. Und das ist der Ort, wo Gott dann erscheint und spricht, zu seinem Volk spricht. Er ist unter seinem Volk und sie sehen seine Machttaten. Er macht es. Ja, wie er Völker besiegt, ja, wie er Städte einnimmt, alles dadurch bezeugt er seine Macht, bezeugt Gott seine Herrlichkeit, bezeugt Gott seine Weisheit. Dort hat auch ein Volk auserwählt, wo er sich offenbart. Wenn du Gott kennenlernen willst, geh dahin. Gott, damals war das wichtig, aber es geht ja weiter. Dann kommen wir zu dem weiteren Punkt, zum wesentlichen Punkt. Es kommt die Zeit des neuen Bundes, also das Neues Testament bezeichnen. Es beginnt damit, mit Johannes 1, möchte ich das so lesen. Wir lesen mal Johannes 1, 14 und Vers 18 können wir lesen. Ich denke, das ist ausreichend. Gott, der Vater, kommt in Jesus Christus. Voller Gnade und Wahrheit. Er ist nicht nur unter dem Menschen, er ist eins mit dem Menschen geworden. In Jesus Christus. Keiner hat Gott gesehen, aber jetzt wird Gott durch Jesus Christus kundgemacht. Wer Gott kennenlernen will, muss Jesus kennen. Es ist eine Einheit. Es ist nicht, weil Jesus der beste Lehrer war, der beste Prophet war, ja, weil er am besten über Gott reden konnte. Nein, er war eins im Wesen, im Leben, in der Natur. Er war eins mit dem Vater. Er konnte sagen, wer mich sieht, sieht den Vater. Es war eine Einheit da, im Leben, im Wesen, in der Natur. Seine Langmut war die Langmut des Vaters. Du siehst die Langmütigkeit des Vaters. Ja, die Freundlichkeit des Vaters. Aber du siehst auch das Gericht des Vaters. Vater sagt, alles Gericht habe ich meinem Sohn übergeben. Wir sind so eins. Alles, was der Vater hat, ist in Jesus. Da ist keine Lücke. Da ist nichts dazwischen. Es kann es nicht trennen. Deswegen, wenn wir das analysieren wollen, haben wir alle Schwierigkeiten. Wir kommen alle an unsere Grenzen, was dazu erklären. Dass es eine Einheit ist, der Vater und der Sohn. Das gab es vorher nicht. Gott, das ist das Zeugnis, was Gott haben möchte. Alles vorher ist im Vergleich dazu nichts. Ja, dieses Zeugnis, dies will der Vater haben. Und er hat es in Jesus. Ein Mensch, nicht nur Gott unter dem Menschen, ist ein Mensch eins mit dem lebendigen Gott. Das ist gewaltig. Und diese Einheit werden wir die nächsten Tage auch ein bisschen anschauen müssen. Denn das ist die Basis für unsere Einheit. Denn er betet und sagt, so wie ich und der Vater eins sind, möchte ich, dass sie eins sind. Genau so. Was ist das für eine Einheit? Weil Gott dieses Zeugnis braucht. Nachdem Jesus auferstanden ist und aufgefahren ist von den Toten, als er gekreuzigt worden, aufgefahren, was dann? Jesus ist unsichtbar. Wo ist das Zeugnis? Wie kann man Gott kennenlernen? Gott sagt, diese Einheit gebe ich jetzt denen, die an mich glauben. Ich in sie, sie in mir, sie sind sogar ein Vater. Und der Vater und ich sind in ihnen. Das ist identisch. Die Herrlichkeit. Das ist die Gemeinde. Ja, es ist nicht eine Frage einer Lehrfrage, ist eine Frage der Einheit. Die Einheit, diese Einheit, das ist die Gemeinde. Und die bringt Jesus hervor und die braucht er heute. Ja, das ist, weißt du, wenn er diese Einheit heute nicht hat, wo hat Gott ein Zeugnis? Und weißt du, dass es eine Bitte ist, es ist kein Zwang, es ist freiwillig. Gott sucht Menschen. Er sagt, alle, die durch ihr Wort an mich glauben, ja, alle, die glauben werden, sie sollen eins sein. Es ist für alle, nicht für eine Auswahl, nicht für irgendwelche, was ist die Einheit der Erstlinge, Einheit der Überwinder, Einheit von XY, was auch immer du nimmst. Alle, sie alle. Ich finde das großartig. Dass sie alle eins seien, so wie du, Vater, in mir und ich in dir. Das braucht Gott heute. Es wird immer weiter, der Ausdruck wird immer größer.
Weißt du, denn diese Einheit, weißt du, die kann kein Mensch hervorbringen. Kein Mensch. Selbst wenn wir uns entscheiden würden, lasst uns eins sein. Wir können uns entscheiden. Ich bin sicher, das reicht nicht lang, nicht weit. Es reicht zeitlich nicht weit. Warte mal 3, 4 Jahre. Warte 8 Jahre. Und es reicht auch nicht von der Quantität weit. Ja, mit 4, 5, 6, wunderbar. Und dann kommt Bruder XY und die Schwester sowieso. Und unsere Einheit, ja, was ist jetzt mit unserer Einheit? Ja, unsere Einheit. Wir müssen diese Einheit ergreifen. In diese Einheit möchte uns der Jesus hineinbringen. Dabei brauchen wir auch Gemeinschaft. Wie bringt er uns in diese Einheit hinein, die eigentlich ohne eine Grenze ist? Mit allen Gläubigen können wir eins, und eine Einheit, die aber sichtbar ist, können wir sagen, wir sind alle eins. Wir sehen uns nicht. Das ist keine Einheit. Also das ist eine Einbildung, aber keine Einheit. Ja, sagen wir, okay, wir sind alle eins. Aber sobald wir zusammenkommen und wir sehen uns, ah, dann ist die Einheit nicht mehr unbedingt das, was ich dann ergreifen möchte. Nein, aber diese Einheit, wenn es wirklich Einheit ist, dann wird sie sichtbar. Dann kommen wir zusammen und Gott wird unter uns sichtbar, weil er uns zusammenfügt und zusammenfügen kann und zusammenhalten kann. Ja, das bringt einen Ausdruck hervor von seinem Wesen, von seiner Natur, von seiner Gerechtigkeit, von seiner Heiligkeit. Ja, das ist irgendwo so was Kostbares, Wunderbares. Und das alles wird sichtbar in seiner Gemeinde durch diese Einheit. Wie Gott ist in seiner ganzen Kraft und Fähigkeit, die Wirksamkeit seines Kreuzes, die Kraft seiner Auferstehung. Alles das wird sichtbar durch diese Einheit in seiner Gemeinde. Was ist sonst? Das ist nur eine Theorie, das ist eine Lehre für uns nur. Aber Gott möchte einen Ausdruck haben. Er möchte nicht nur eine Lehre verbreiten, dass wir uns darüber unterhalten können. Er möchte es sichtbar sein lassen. Wo ist das sichtbar? Dafür geben wir uns hin. Da braucht Gott wirklich die Willigkeit von jedem von uns. Alle. Alle heißt alle. Jeder muss aber willig sein. Wenn ich nicht willig bin, kann es nicht zum Ausdruck kommen. Aber wenn ich willig bin, genau das wird alles zum Ausdruck kommen. Gott wird uns zeigen, ja? Hier brauchst du Errettung, da brauchst du Errettung. Hier brauchen wir Heiligung. Da brauchen wir mehr von seiner Gerechtigkeit. Da brauchen wir mehr von seiner Liebe. Und all das möchte er hinein uns hinzufügen. Und wenn das sichtbar ist in uns, dann heißt es, dann wird, damit die Welt glaube und erkenne, dass du mich gesandt hast. Also, wie soll Gott dieses Zeugnis haben? Er braucht jeden von uns. Ja, nicht um eine Lehre willen, sondern um des Zeugnisses willen, um des Ausdrucks willen, dass Gott sich offenbar machen kann durch uns, da wo wir sind, an unserem Ort. Ja, da wo ihr seid, an eurem Ort, möchte Gott sichtbar werden. Praktisch, in der Einheit, wirklich. Dafür hat er Errettung gewirkt und die ergreifen wir heute. Dafür geben wir uns hin. Und zu dieser Herrlichkeit sind wir, ich habe geschrieben, bestimmt. Eigentlich ist das unsere Bestimmung. Unsere hohe Berufung. Ja, dass wir Anteil haben sollen an dieser Herrlichkeit heute. Also Einheit ist Herrlichkeit. Herrlichkeit ist Einheit. Das ist wirklich eine Herrlichkeit, wenn wir eins sind. Weißt du, wie gesagt, ich meine, es ist so, weil menschlich gesehen geht's nicht, auch unter uns Christen geht's nicht. Aber in seinem Leben, in seiner Natur, in seinem Werk können wir es erfahren und dann kommt Herrlichkeit hervor. Heute schon und auch in Zukunft. Also wir gewinnen heute die Herrlichkeit, die später dann noch unsere Belohnung sein wird. Und dann habe ich noch als letzten Punkt hier erwähnt, die Auswirkung. Ja, ich möchte auch erwähnen, die Auswirkung von dem, was Gott hier hervorbringen will, wofür Jesus betet und bittet. Es hat auch eine Auswirkung, wenn die uns dafür hingeben. Eine Auswirkung, ich habe das in 3 Teilen hier unterteilt. erstmal eine Auswirkung auf uns. Dass wir werden umgewandelt in sein Bild. Ich lese mal 2. Korinther 3, Vers 18. 2. Korinther 3, Vers 18. 17 und 18 lese ich mal. Und der Herr ist der Geist. Und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Es ist die Herrlichkeit und der Geist Gottes gehören auch zusammen. Ja? Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Und wir alle, wieder alle, die wir mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen. Oh, Herr Jesus, lass uns deine Herrlichkeit sehen. Der Herr möchte uns erscheinen. So, wir brauchen Gemeinschaft in den nächsten Tagen. Wie sehen wir seine Herrlichkeit? Es ist so entscheidend, seine Herrlichkeit anzuschauen. Dann werden wir sie widerspiegeln. Und wir werden umgewandelt in dasselbe Bild. Umgewandelt hier in die Einheit wie der Vater und der Sohn, dass wir so untereinander eins sein können. Denn umgewandelt in dasselbe Bild. Steht hier. Es ist Gottes Vorsatz. Wir ahmen ihn nicht nur nach, wir haben Anteil an ihm. Und zwar werden umgewandelt von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Wisst ihr, das ist, die Herrlichkeit ist der Ausgangspunkt. Wir schauen die Herrlichkeit an, wir gewinnen die Herrlichkeit und wir, ich sag mal so, wir vermehren die Herrlichkeit. Von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Also wir erfahren Veränderung. Diese Veränderung erfahren wir, indem wir unser Herz geben für diese Einheit, miteinander eins zu sein. Das verändert was in uns. Es braucht Veränderung. Es bewirkt Veränderung. Wir gewinnen mehr von Jesus. Das ist in der Einheit zu gewinnen, diese Herrlichkeit. Also wir machen Profit. Also ich kann nur allen empfehlen, gebt euch für diese Einheit hin. Stellt euch für diese Einheit zur Verfügung. Ja? Egal wie die Widerstände sind, egal wie die Umstände sind. Und wenn du sagst, ich bin vielleicht hier alleine an dem Ort, ich weiß ja gar nicht, wie ich es machen soll. Du, denk nicht über die Umstände nach. Schau die Herrlichkeit des Herrn an. Und der Herr wird Wege öffnen. Er wird dir Menschen an die Seite stellen, die auch dieses Anliegen haben. Die auch bereit sind, mit dir alles zu lassen und diese Einheit mit dem Vater und dem Sohn zu ergreifen. Und dann haben wir hier gelesen, der zweite Punkt, den Vers haben wir gelesen, damit die Welt erkenne und glaube. Durch die Einheit, dass wir in eins vollendet sind, Johannes 17, ja, damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast. Wo heißt es, dass die Welt glaube? Also unsere Einheit zeigt die Vollmacht, Autorität, die Gott hat. Wenn wir uns trennen, nicht eins sein können, dann zeigen wir nur unsere rebellische Natur. Dann sind wir das Haupt. Ich habe das Sagen. Oder du, je nachdem. Aber wenn wir eins sind, wir bezeugen, hier ist nur Jesus das Haupt. Er ist der Herr. Er hat die Vollmacht. Und Menschen, die die Gemeinde kennenlernen, werden dies spüren und realisieren. Und doch auf der anderen Seite werden nicht alle glauben. Das ist so. Vorher heißt es, weil wir dem Herrn gehören, heißt es da, die Welt wird uns sogar hassen. Wie kann das zusammengehen? Auf der einen Seite, die Welt wird euch hassen und dann, sie wird erkennen und glauben. Was nun? Wie bei dem Herrn Jesus. Dass er da war, er war das Zeugnis des Vaters, wie vorher es überhaupt nicht da war. Manche haben ihn erkannt und andere haben ihn gehasst, haben ihn verfolgt. Und die Herrlichkeit Gottes nicht erkannt. Aber sie war da, sie war sichtbar. Und heute auch, die Gemeinde, er braucht die Gemeinde, um durch uns sichtbar zu werden. Und die, die von Gott erwählt sind, sie werden sehen. Sie werden berühren. Sie werden Amen sagen zu dem Zeugnis Gottes heute unter uns. Ich bin mir sicher, Gott wird Türen öffnen, aber er braucht das Zeugnis. Wie kann er sonst sich bezeugen? Alles andere ist nicht angemessen. Alles andere kommt nicht ran an das, wie er ist, wie er wirklich sich darstellen will. Egal wie gut unsere Lehren sind. Er möchte was darstellen. Er möchte was sichtbar werden lassen. Praktisch. Und denkt nicht, der kleine Anfang, wir sind nur so wenige und oh, wir haben ja so viele Probleme hier. Du, da ist auch Herrlichkeit. Nochmal, die Herrlichkeit kommt nicht am Ende, nur am Ende. Sie ist auch schon da. Wir müssen nur einen Blick dafür haben, uns dafür öffnen und hinwenden. Ja, da gibt es viele Probleme. Aber die kommen nicht aus dem Vater. Die kommen nicht durch den Herrn Jesus, sondern die kommen aus unserer alten, vergänglichen, gefallenen Natur. Aber wir werden die nächsten Tage noch mehr Gemeinschaft darüber haben. Aber das ist machbar. Und es ist möglich. Also, sei nicht entmutigt. Die Herrlichkeit hat Gott uns gegeben. Sie ist da. Und wir strecken uns heute aus und sagen, Herr, zeige mir mehr von deiner Herrlichkeit. Ja, dass wir eins sind untereinander. Und dann das Letzte. Es hat sogar Auswirkung auf die ganze Schöpfung. Das ist eigentlich der Bogen zum Anfang. Gott hat mit der Schöpfung angefangen. Aber unsere Herrlichkeit wird auch diese gefallene Schöpfung befreien von dem Element der Vergänglichkeit. Ich habe den Vers in Römer 8 da aufgeschrieben. Ich schlage das mal auf, Römer 8, Vers 19 heißt es. Dann das sehnsüchtige Harren der Schöpfung wartet sehr auf das Offenbarwerden der Söhne Gottes. Die Schöpfung wurde ja der Nichtigkeit unterworfen. Nicht aus ihrem Willen, sondern um des Willen, der sie unterworfen hat. Auf die Hoffnung hin, dass auch die Schöpfung selbst frei gemacht werden wird von der Sklaverei der Vergänglichkeit. Ja, also frei gemacht werden wird von der Sklaverei der Vergänglichkeit zu der Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Siehst du, wenn wir diese Herrlichkeit gewinnen, als die Söhne Gottes, die wir eins sind mit dem Vater und dem Sohn und untereinander. Das ist Herrlichkeit. Diese Herrlichkeit wird diese Schöpfung befreien. Also an die jüngeren Leute, es gibt ja so eine Bewegung, die ist ja ganz, war vor einiger Zeit groß, ich weiß nicht, wie es in Zukunft sein wird, diese Fridays for Future, wie sich das nennt, um die ganze Schöpfung zu retten vor dem Kollaps. Das ist keine Sorge, kann nicht das Wirkliche kümmern um die Schöpfung. Wenn du dich wirklich um die Schöpfung kümmern wirst, dann gewinne die Herrlichkeit Gottes als ein Sohn Gottes. Also wirklich, ihr jungen Leute, ihr könnt die Herrlichkeit Gottes gewinnen heute. Und wenn du das machst, dann hast du einen Beitrag, dann leistest du einen Beitrag, diese Schöpfung von der Vergänglichkeit wirklich zu befreien. Ja, es kommt wirklich eine neue Schöpfung hervor. Aber es geschieht über diese Herrlichkeit. Diese Herrlichkeit hängt zusammen mit unserer Einheit, in die uns Gott hineinbringen möchte. Also es hat eine Bedeutung. Es ist keine Kleinigkeit. Es ist nicht nur ein Thema. Ja, seid eins. Sondern es ist Gottes Herzensanliegen, um sich kundzutun, um sich zu offenbaren, um Menschen in sein Reich hineinzuversetzen, weil da eine Kraft dahinter ist, hinter diesem Zeugnis, eine Vollmacht da ist. Bis hin, dass die ganze Schöpfung befreit wird von der Vergänglichkeit. Lob den Herrn.